Wir sind Clara
und Matthias,
beides ErlebnispädagogInnen bei Aventerra und wir machen den Podcast Mehr als Lagerfeuer.
Wir behandeln innerhalb des Podcasts Themen wie Haltung, Wirkung, Theorie, aber auch Praxis und vor allem auch verschiedenste Methoden und Reflexion. Alles, was Erlebnispädagogik wirksam macht.
Seid gespannt auf die heutige Folge.
Und, wie hat es dir heute gefallen?
Mach mal. Und dir?
Ja, wir mussten Daumen zeigen.
Ach so, hier. Daumen so ganz leicht an der Seite, aber schon eigentlich sehr gut.
Okay, meine ist so Mitte. Halb.
Das sagt ja richtig viel aus.
Ja, voll. Aber nicht ganz unüblich, oder? Wenn ich auch ab und zu mal so beobachte, so diese Daumenreflexion, das ist ja schon auch was echt Verbreitetes, um mal so einen ganz schnellen Einblick zu kriegen, so, wo stehen wir? Oder ich finde es immer geil mit diesem, wie viel Energie habt ihr denn eigentlich gerade?
Wir hatten das auch mal bei einem Modul, was so 2,5 Tage ging, also ich fand es recht ausführlich, war halt die ganz letzte Frage, ja, beschreib das mal mit einem Wort. Ja.
Und? Genau. Fazit? Scheiße. Oberflächlich.
Stabil.
Fuck, stabil ist ja genauso aussagekräftig wie meine Daumenreflexion und
ja.
Wie war's? Wir haben ja schon jetzt auf ein bisschen humorvolle Art und Weise ja eigentlich schon auch ein ganz schön ernsthaftes Thema angeschnitten, weil was unterscheidet eigentlich am Ende so ein Event, irgendwie eine coole Aktion von einem tatsächlich wertvollen Setting oder beziehungsweise von so einem ja auch wirklich gutem oder wertvollem Handeln? Und ich glaube, wir sind uns da schon einig, dass das Thema Reflexion so dieser Übergang ist oder diesen Schlüssel eigentlich dazu darstellt, was passiert denn damit, was wir gerade erlebt haben?
Es gibt ja auch verschiedene Reflexionsmodelle, unter anderem ja auch The Mountain Speaks for Themselves. Wird ja auch ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, ein bisschen als Ausrede benutzt, keine Reflexion machen zu müssen. Weil es einfach schon auch ein sehr, sehr komplexes Thema ist und auch wirklich nicht einfach ist in der Praxis, eine gute Reflexion zu gestalten, wo wirklich richtig viel Mehrwert letztendlich auch rauskommt oder
Ja, also ich kann dir in Teilen schon ein bisschen zustimmen. Ausrede, um keine gute Reflexion machen zu müssen. Schade, wenn es natürlich so ist. Und auf der anderen Seite hat auch diese Art der Reflexion natürlich auch seine Berechtigung. Und da sind wir sicherlich wieder an dem Punkt, wo wir auch in anderen Folgen schon waren. Es geht ja immer um das, wo passt das? Also wo ist es auch genau richtig? Und wenn ich jetzt dran denke, ich bin tatsächlich mit einer Gruppe unterwegs auf einer Alpenüberquerung oder auf dem Lechtaler Höhenweg. Und es war ein sehr eindrucksvoller Tag auch so. Wir haben vielleicht viele Strapazen hinter uns gebracht, wir haben viele Herausforderungen gemanagt und viele Highlights vielleicht aber auch erlebt, dann kann das durchaus ja auch genau das Richtige sein. Zu sagen, wir brauchen gar nicht mehr viele große Worte, weil das, was heute eigentlich erlebt worden ist und das, was es bei uns allen auch bewegt hat, das muss vielleicht in dem Moment auch gar nicht in Worte gefasst werden. Vielleicht geht's auch in dem Moment gar nicht, weil Eindrücke, Emotionen, Erlebnisse brauchen ja auch hin und wieder Zeit, um ihre richtige Wirkung auch entfalten zu können. Und dann ist sicherlich genau das, was du ja ansprichst mit dem Mountain Speaks for Themselves, auch total richtig. Das war heute einfach eindrucksvoll und da müssen wir nichts mehr dazu benennen. Wenn ich es natürlich nur so stehen lasse, bei einer Eintagesaktivität, dann bin ich ganz bei dir, dann ist es ein bisschen mau. So, weil was passiert denn nachher wirklich mit den Gedanken und den Eindrücken, die dann vielleicht am nächsten Tag präsent sind, die mich vielleicht ja nachdenklich machen, die mich vielleicht aber auch hemmen. Und deswegen, wann passt das, wann passt nicht, wann ist der richtige Moment. Das gut einzuschätzen ist sicherlich eines der Voraussetzungen dafür, dass Reflexion und natürlich später auch Transfer, aber wenn wir mal bei Reflexion bleiben, einfach auch gelingender gestaltet.
Was macht denn eine gute Reflexionsmethode auch aus?
Gute Frage. Eine gute Reflexionsmethode macht sicherlich die Passgenauigkeit aus. Weil, und wir hatten es ja gerade jetzt vor uns auf dem Tisch liegen, wir richten gerade wieder Material für die kommende Saison und bestücken unsere TrainerInnenkiste auch mit gewissen Reflexionsmaterialien, und ich glaube, jeder kennt in der Zwischenzeit die Symbole, sei es dreidimensional aus so Schaumstoff oder eben halt ausgedruckt in Papierform mit Daumen und offener Hand und Heißluftballon und Herz und so weiter. Und wir haben uns ja bei dem Beispiel ganz bewusst dafür entschieden, sowas zu nehmen, weil wir uns natürlich überlegt haben, mit welcher Zielgruppe arbeiten wir? Oder wo passt denn dieses Reflexionstool auch ganz gut dazu? Und ich glaube, dass das das Entscheidende ist, weil manche Reflexionstools oder manche Reflexionsmethoden, die brauchen schon auch eine gewisse kognitive Fähigkeit. So, die brauchen vielleicht auch eine gewisse sprachliche Fähigkeit. Ansonsten verlieren die ja so auch an Gewichtung und an Wirksamkeit. Und deswegen ist so das Auswählen der richtigen Methode sicherlich eines der wirkungsvollsten oder zentralsten Elemente, ob es am Ende auch wirklich gut wird. Und dessen sollten wir uns immer wieder auch bewusst machen, welche Methoden brauchen welche Kompetenzen. Wo überfordere ich Menschen? Und wo unterfordere ich Menschen auch? Weil das ist ja genauso unpassend, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, wir gehen so gar nicht richtig in die Tiefe oder wir bleiben immer nur an der Oberfläche oder jetzt muss ich schon wieder so ein komisches Symbol in die Hand nehmen. Ich würde viel lieber einfach gerne freier meine Gedanken äußern. Von daher passen muss es. Das wäre für mich schon der wichtigste und zentralste Aspekt des Ganzen.
Es gibt ja auch so ein bisschen diese wie man gut lernen kann, diese Lerntypen. Gibt es da auch aus deiner Sicht sogenannte Reflexionstypen, weil die einen hören lieber, die anderen sagen, die anderen schreiben, die anderen malen. Was auch immer, sollte man da möglichst viele ansprechen oder braucht man ein Bauchgefühl für oder Erfahrung oder möglichst viele Methoden, möglichst viel auf einmal?
Also ich kenne jetzt kein Reflexionstypenmodell. Vielleicht gibt's das und das ist bisher an mir vorbeigegangen. Ich denke aber, dass es ganz normal ist, dass wir unterschiedlichste Herangehensweisen an Reflexion haben. Also ganz, ganz individuelle, weil der eine braucht Ruhe und die andere mag es, Dinge erstmal aufzuschreiben. Und die dritte Person, die würde voll gerne irgendwas formen, irgendwas konstruieren. Und der nächste, mag gerne ein Bild oder sonstiges. Die einen sind ja mutig und können auch in einer großen Runde einfach rausplappern und ganz frei erzählen, wie es ihnen geht. Und andere haben riesengroße Sorgen und würden es viel lieber gern in der Kleingruppe oder gar anonym machen. Also von daher, ja, wir haben sicherlich Reflexionstypen und haben da unterschiedliche Reflexionstypen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in so einer Gruppenkonstellation auch eine riesige Bandbreite dessen dabei haben. Von daher, ich will nicht sagen, dass es so ein bisschen das Stochern im trüben Gewässer ist, mit hoffentlich erwische ich das Richtige, aber es bedarf schon auch einer gewissen Erfahrung. Also die Gruppe einfach auch mal zu spüren, tatsächlich auch mal wahrzunehmen, wie sind die auch so im Umgang untereinander. Also wie sind die zum Beispiel, wenn die Ideen austauschen, weil es gerade darum geht, eine Lösung zu finden, so. Ist es das so, dass halt einer redet und alle anderen sind ruhig und keiner sagt was? Dann kann ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass es in der Abschlussreflexion oder Zwischenreflexion im großen Kreis wahrscheinlich ähnlich laufen wird. Haben die aber schon eine ganz, ganz tolle Gesprächskultur miteinander, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas funktioniert, einfach deutlich höher. Wenn ich merke, dass die total quirlig sind in kleinen Gruppen, ja, vielleicht nehme ich genau das, was ich da beobachte, auch auf und lasse sie zum Beispiel erstmal in Dreiergruppen, in wie Art Murmelgruppen, in den Kleinaustausch gehen und vielleicht dann daraus die drei wichtigsten Erkenntnisse rausarbeiten und die sammle ich dann ein und ich stelle sie vor, wenn ich merke, dass es das braucht, weil sie vielleicht noch nicht so ganz frei in einer großen Gruppe dann wieder alles teilen können oder weil es vielleicht in dem Moment auch wichtig ist, dass es eine gewisse Anonymität behält. Das ist sicherlich ein ganz, ganz hoher Erfahrungswert, der da mit reinspielt und sicherlich auch immer wieder ausprobieren. So immer wieder auch zu gucken, könnte diese Reflexionsmethode passen, könnte jene Reflexionsmethode passen oder zumindest die Art und Weise und eine gewisse Vielfalt. Auch an so einem Tag oder in einer Woche oder ähnliches, bereichert natürlich, ist auch klar, dann ist es nicht immer dasselbe, weil auch das führt ja bei Teilnehmenden oder Gruppen ja auch in die Richtung, alles klar, jetzt kommt wieder die Pädagogin, jetzt kommt wieder der Pädagoge, jetzt müssen wir darüber reden, lass mal überlegen, was hören denn Pädagogen immer total gerne, was würdest du sagen?
Ja, war gut.
Ja.
Ich habe im Teamwork gearbeitet, Teamwork hier.
Teamwork, genau. Also man stumpft ja vielleicht auch so ein Stück weit ab, beziehungsweise man taktiert vielleicht auch und denkt sich, ja, wie kommen wir so schnell in den Feierabend? Also sagen wir ja, geil, Vertrauen, Teamarbeit und Kommunikation. Ich meine, das haut ja immer hin. Und wenn ich das merke, dann habe ich halt die Möglichkeit, das nächste Mal das anders zu machen und zu sagen, okay, alles klar, so ist irgendwie nicht so prickelnd, so komme ich irgendwie auch gar nicht so richtig weiter. Also sprich, ich stelle andere Fragen, also vielleicht auch nicht so in die Richtung geschlossene Fragen, sondern mehr offene Fragen, wo wirklich mehr selber drüber nachgedacht werden muss. Ich löse dieses Große eben auf, wo dann halt entsteht, ja, so wie der da drüben, ja, so wie der Max, ja, so wie die Laura. Um das auch aufzulösen, so diesen Mitmacheffekt, oder ich gebe ihnen vielleicht auch eine gewisse Auswahl vor. So, wir haben das ja auch in eines unserer TrainerInnenkiste, dass wir einfach, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, aber
8, 10 oder sowas?
Nein, viel mehr Schlagworte.
Ah.
Weißt, also nicht Bildkarten, sondern Schlagworte. Also, keine Ahnung, Disziplin, Ausdauer, Toleranz, was es halt so gibt. Und dann kann man da vielleicht mehr eine Auswahl treffen. Oder man muss sich in der kleinen Gruppe erarbeiten, was waren denn jetzt so unsere 5 oder unsere 7 wichtigsten Punkte, die wir jetzt bei dieser Aktivität einfach ganz deutlich gespürt haben. Oder auch, was würdet ihr jetzt sagen, was hat auf jeden Fall gefehlt? So, und das sind so sicherlich diese Möglichkeiten, wie ich diese Reflexion einfach auch besser gestalten kann.
Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, dann ist die Frage, wofür reflektieren wir überhaupt? Was wollen wir damit schaffen? Was ist der Mehrwert, den wir uns erhoffen durch eine Reflexion? Und warum sollten wir uns dann überhaupt über Reflexionsmethoden Gedanken machen, wenn nicht ein einfaches Daumen hoch vielleicht auch manchmal reicht?
Naja, reicht ja dann, wenn es uns einfach nur ums Erlebnis geht. Wenn ich sage, lasst uns mal einen tollen Tag machen. Lasst uns nach einem anstrengenden Projekt, wir haben jetzt 5, 8 Termine miteinander gearbeitet, auch inhaltlich total intensiv, und jetzt feiern wir uns. Und wenn es einfach darum geht zu sagen, jetzt feiern wir uns und jetzt haben wir eine richtig tolle Zeit, dann ist es ja auch geil. Dann kann ich sagen, ja genau, das hat meine Vorstellung getroffen, eine richtig geile Zeit. Daumen hoch für wen war es eine richtig geile Zeit? Ich hier. Für wen war es eine mittelgute Zeit? Ich hier, Daumen, wie auch immer. Ist absolut richtig. Und dann passt das ja auch super. Da würde wahrscheinlich jeder, also wenn du auf den Vasen gehst zum Feiern und hier Kettenkarussell, wilde Maus und sonstige, da steht ja auch hinten keiner da und sagt, also Clara, Jetzt lass uns mal bitte deine Erfahrung anschauen. Wie ging's dir denn da dabei und was hättest du dir mehr gewünscht? Und da will jemand von dir wissen, und war's geil? Und du sagst, ja, war voll geil, oder? Ja, ein bisschen lame hätte mehr sein dürfen. Also passt, da geht's um das Erlebnissetting. Und wenn wir das aber verlassen möchten, beziehungsweise wenn wir davor vielleicht auch intensiver arbeiten wollen, dann stellt sich ja immer die Frage, warum mache ich denn jetzt den Floßbau? Also was hat denn jetzt dieser Floßbau? Was hat denn jetzt vielleicht auch diese Stromschnelle? Was hat denn jetzt auch das Baden gehen, das Anecken, vielleicht auch der Zoff, der entstanden? Was hat denn das jetzt eigentlich mit uns am Ende zu tun, wenn es nicht darum geht, einen entspannenden Tag zu haben? Und genau dann setzt ja dieses Thema Reflexion an, weil ich ja das rausarbeiten möchte, was eigentlich hinter dieser Aktivität steckt. Da stecken ja ganz viele, viele wertvolle Dinge dahinter und vor allem ja Dinge, die ich durch das Erlebte sichtbar machen kann. Ich habe so diesen emotionalen Zugang dafür, ich spüre das noch, wie das war in der Stromschnelle und warum war das mit so einer Anspannung verbunden. Und ich habe noch den Schrecken in mir, als ich dann vom Floß gefallen bin und in der Strömung getrieben bin oder sonstiges. Also und da jetzt eben dann drauf zu schauen und rauszuarbeiten, was steckt denn da dahinter? Woher kommt denn dieses Gefühl? Was hat es in dir ausgelöst? Was genau hat denn im Endeffekt dazu beigetragen, dass du überhaupt auf dieses Floß steigen konntest? Was hat dir denn diese Sicherheit gegeben? So. Und natürlich auch drauf zu schauen, was war mein Anteil dessen? Also, wo hast du dich eingebracht? Wo hättest du dich besser einbringen können? So. Was war so ein Game Changer an Wissen, was euch in der Gruppe weitergebracht hat? Und welches Verhalten hat immer wieder dazu geführt, dass man genervt war? Oder wo musstest du dich zurückhalten und so richtig stark an deiner Impulskontrolle arbeiten, dass du jetzt nicht explodierst? Also dann können wir hinter das Ganze schauen. Und jetzt kommt natürlich nochmal ein Schritt, den wir ja noch gar nicht angesprochen haben. Jetzt habe ich das rausgearbeitet. So, jetzt habe ich über die verschiedensten Reflexionsmethoden so das Dahinterliegende sichtbar gemacht. Und jetzt kommt ja eben noch der letzte, also essentielle Schritt. Und da sind wir wieder beim Warum. Also, was nehme ich denn mit für die Realität? Denn wir sitzen ja nicht jeden Tag auf dem Floß. Und wir kriechen auch nicht jeden Tag durch eine Höhle oder machen Bogenschießen oder irgendeine Interaktionsaufgabe, wo ich jetzt einen Lava-Fluss überqueren muss, sondern ich sitze halt in der Schule, in Deutsch, Mathe, Englisch. Ich gehe jeden Tag um 7.30 Uhr zum Betrieb, stempel dort ein und begebe mich in der Ausbildung oder in ein Arbeitssetting. Ich bin in Meetings oder Ähnlichem. Und jetzt genau diese Erkenntnisse, die wir aus der Reflexion gewonnen haben, am Ende in den Alltag zu übertragen und zu schauen, wo finden wir diese Parallelen, diese Analogien, wo können wir genau diese vielleicht auch Strategie, die wir bei diesem Projekt entwickelt und angewendet haben und die auch erfolgreich war, wo können wir diese Strategie auch auf unseren realen Alltag anwenden? So, und das ist das Warum-Reflexion. Weil ohne das gelingt es mir nicht. Wenn ich einfach nur sage, und? Was hat denn jetzt der Floßbaum mit eurem Büroalltag zu tun? Kommt vielleicht auch das eine oder andere raus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass auch wirklich die richtig guten, diese tiefgründigen oder tiefliegenden Erkenntnisse rauskommen, ich würde schon behaupten, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also die ist echt schmal. Und ich kann sie halt verstärken, wenn ich mir die Zeit und auch die passende Methode herannehme, um genau das über die Reflexion rauszuarbeiten.
Würdest du dann sagen, dass wenn man Erlebnispädagogik ohne Reflexion macht, dass es dann nicht Erlebnispädagogik ist? Kleine provokante Frage nebenbei.
Ja, ganz schön provokant. Ich glaube, ich würde da gar nicht so eine pauschale Aussage jetzt machen, ja oder nein, weil ich glaube, grundsätzlich bewirkt unsere Tätigkeit und das Erleben und Aktivsein immer irgendwas. Und wenn wir das gezielt anleiten und das gezielt einsetzen, dann haben wir schon auch immer irgendwo einen pädagogischen Aspekt mit dabei. Ich würde es eher so formulieren, wenn ich erlebnispädagogische Methoden oder erlebnispädagogisches Handeln ohne Reflexion anwende, verschenke ich einfach unglaublich viel Potenzial oder nutze halt nur einen ganz geringen Anteil des Potenzials, was am Ende möglich wäre. Also das trifft es für mich besser, weil damit will ich nichts von vornherein irgendwie ausschließen und sagen, es geht nur so oder so, weil ich glaube dazu, und da sind wir ja wieder beim The Mountain Speaks for Themselves, dann würde das ja auch nicht funktionieren. Wenn ich sage, wenn wir nie drüber reden, dann kann das ja gar nicht erlebnispädagogisch sein. Doch, kann es auch. Und auch, ja, nicht unbedingt schlechter, aber wenn ich die Chance habe, drüber zu sprechen oder das zu reflektieren, dann habe ich die Chance, einfach mehr rauszuholen. Und das kann durchaus auch 2-3 Tage später erst passieren. Heißt nicht immer, dass es sofort sein muss und nur dann total wertvoll ist. Kann auch einen zeitlichen Versatz drin sein und vielleicht ist es sogar auch wichtig an der einen oder anderen Stelle, dass man eben so den ersten Impulsen vielleicht auch gar nicht so den Raum gibt oder dass man vielleicht sagt, jetzt erstmal raus, das kennen wir auch, erinnere dich mal so an diese Übung, die wir gemacht haben mit dieser wackelnden Platte und diesen Glötzen drauf, da ist so eine hohe Emotionalität da. Die Leute müssen das erstmal loswerden und erstmal rauslassen und das ist total wertvoll und dann meistens machen wir eine kleine Pause und gehen mal ganz raus aus dem Setting und dann kommen wir wieder frischer einfach rein und lenken den Blick nochmal zurück auf, was habt ihr eigentlich in den letzten 1,5 Stunden geschaffen? So, was habt ihr erlebt? Und dann eben mit den entsprechenden Fragen auch dorthin zu arbeiten oder diesen Punkt rauszuarbeiten, den wir am Ende sichtbar machen wollten und erlebbar machen wollten.
Ja, wir hatten ja auch das Thema Feedback und ich erinnere mich gerade oder ich habe gerade den kleinen, wie sagt man das?
Flashback.
Einen kleinen Flashback. weil die Sachen, die du gerade gesagt hast, kommen mir einfach sehr bekannt vor aus dem Thema Feedback. Also dieses, vielleicht macht es auch mal Sinn, in dieser Emotionalität zu bleiben. Manchmal macht es aber auch Sinn, Abstand zu halten und manchmal macht es vielleicht aber auch Sinn, erst 2-3 Tage später eine Reflexion zu machen. Würdest du das bei der Reflexion auch so sehen oder denkst du, boah, irgendwie, irgendwann ist es zu spät für eine Reflexion? Oder wann ist für dich der optimalste Zeitpunkt?
Also ich glaube schon, dass es den Moment gibt, wo es dann zu spät ist. Das kennen wir aus ganz vielen Settings. Also denk mal dran, wenn ich konsequent sein möchte und ich habe ein Fehlverhalten und spreche dann die Konsequenz, keine Ahnung, 3 Wochen später aus. Da ist ja gar keine Verbindung mehr da. Also da ist in der Zwischenzeit schon wieder so viel anderes passiert, dass einfach die Erinnerung und auch die Emotion vielleicht auch schon weit ein Stück weit verblassen oder eingetrübt werden oder man sich's vielleicht schlimmer redet oder schöner redet oder was auch immer. Also von daher, ja, ich glaube schon, es gibt irgendwann diesen Punkt, wo man einfach sagen muss, jetzt brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Also die Wahrscheinlichkeit, da jetzt noch irgendwo was Wertvolles rauszuholen, ist nicht ausgeschlossen, aber ist einfach super gering. Und deswegen, ja, zu spät gibt's auf jeden Fall. Der richtige Zeitpunkt, ich glaube, da gibt's jetzt kein, ich glaube, es gibt keine Tabelle oder Maßstab, wo man sagt, also wenn die Eindrücke die und die Intensität hatten, dann 30 Minuten pro Intensitätspunkt oder sonstig. Also kenne ich nicht, ich weiß auch nicht, ob das am Ende auch wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, das ist was, wo man gut auch Teilnehmende mitnehmen kann, wenn man merkt, ich bin mir da selber gerade nicht ganz sicher, was meine zeitliche Einschätzung angeht. Man kann ja durchaus sagen, wenn man merkt, also jetzt ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, das spürt man relativ deutlich und da muss man schon auch ganz aktiv gegen sich selber anarbeiten, um dann trotzdem zu sagen, aber jetzt, ich will trotzdem, ich spüre und ich merke zwar, es ist nicht passend, aber pff, hau durch. Und deshalb glaube ich, man kann dann, wenn man so eine Pause, eine kleine Auszeit reinpackt, dann danach sagen, ich würde voll gerne mit euch das jetzt einfach nochmal betrachten. Wie sieht's denn bei euch gerade aus? Wie hoch ist denn jetzt vielleicht die Motivation? Oder wie hoch ist euer Energielevel, da jetzt nochmal einzusteigen? Wie hoch ist vielleicht auch der Bedarf, an der Stelle das zu thematisieren oder dann nochmal drauf zu schauen? Oder man macht's vielleicht stufenweise und sagt, also ich würde auf jeden Fall gerne mit euch nochmal drauf schauen. Mir ist es wichtig, nochmal ein, zwei Punkte mit euch nochmal genauer zu beleuchten. Und so kann man sich ja auch ranarbeiten und sagen, ich möchte mit euch erstmal zwei Punkte beleuchten oder nochmal auf zwei Situationen genauer drauf schauen. Und damit lässt sich ja auch für die Teilnehmenden nochmal genauer einordnen, weil mit der Aussage, lasst uns mal drüber sprechen, öffne ich ihr eine riesen Bandbreite und auch was ich gar nicht einsortieren kann. Reden wir jetzt eine Minute drüber oder reden wir jetzt 10 Minuten drüber oder die nächste Stunde? Also wenn ich das halt offen lasse, kann es unter Umständen auch ja dazu führen, dass Teilnehmende sagen, boah, das ist mir jetzt aber alles viel zu viel, weil die in ihren Gedanken natürlich vom Maximum ausgehen. Also boah, jetzt reden wir eine Stunde darüber. Das packe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Und wenn ich das aber vielleicht so mit einem engeren Rahmen angehe, habe ich auch die Chance oder vielleicht eine höhere Chance, die Leute mitzunehmen und zu sagen, ich würde mir euch jetzt ganz gerne noch zwei Situationen angucken und ich würde mir euch gerne jetzt noch 10 Minuten drüber sprechen. So, um dem Ganzen einfach auch den Abschluss zu geben, den auch diese Anstrengung verdient hat. Also man kann es ja auch mit einer Würdigung verbinden, zu sagen, ihr habt so viel jetzt in diese Übung, in diese Lösung investiert, um jetzt das auch gut abzuschließen, schauen wir nochmal gemeinsam auf 3, 2 Punkte. Und davon hängt, glaube ich, vieles am Ende halt auch ab. Und das schafft dann auch die Möglichkeit oder gibt einem das Gefühl, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Transparent zu sein, die Leute mitzunehmen. Und auch gut zu erkennen, wann ist jetzt gut und wann kann ich es vielleicht dann auch so im Gespräch auch noch mal ein bisschen verlängern. Weil die Möglichkeit gibt's ja auch. Vielleicht ist ja nur der Anfangswiderstand erstmal hoch und durch einen guten Einstieg, durch vielleicht auch eine Murmelgruppe oder in der Richtung irgendwas, ist der Wiedereinstieg oder der Einstieg in die Reflexion einfach so gering und gibt vielleicht auch erste tolle Aha-Momente oder so tolle Erkenntnisse, positive Erkenntnisse vielleicht. Und dadurch schwindet so dieser innere Widerstand oder aber auch kommt vielleicht ein bisschen mehr Energie wieder zurück oder man ist bereit, so mehr Energie wieder zu investieren, um dann vielleicht doch nochmal ein bisschen länger dran zu bleiben.
Ja, voll spannend, weil eigentlich wollte ich gerade fragen, wie kriegt man das gut hin, dass man Teilnehmende mit gut einbezieht, weil ich finde es manchmal schwierig, weil ganz oft bei den SchülerInnen wird dann so, oh, Reflexion, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und die verschließen sich dann auch super schnell. Hast du dann noch irgendwie weitere Tipps, außer in Anführungsstrichen jetzt nur einen guten Einstieg zu finden oder irgendwie ein gutes Bauchgefühl zu haben dafür? Hast du konkrete Möglichkeiten, die man tun kann, wenn man merkt, boah, bei der Gruppe ist vielleicht auch nicht so einfach oder die verschließen sich schon direkt? Oder die könnten sich verschließen.
Also ich glaube, das Wording macht da schon auch viel aus. Ich habe das schon auch oft genug erlebt, dass alleine das Wort Reflexion schon das innere Zusammenzucken und in Widerstand gehen verursacht. Weil man den Eindruck hat, alles muss immer pädagogisiert werden. Wir müssen immer über alles reden. Das ist ja wie in der Therapie. Also ja, voll. Ich glaube, das Wording macht da schon auch viel aus. Und dann das in den richtigen Rahmen setzen, finde ich, schon auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Gruppen tut es einfach gut, wenn sie im Vorfeld verstehen, was ist denn der Mehrwert, wenn wir uns hinterher die Zeit nehmen, oder fällt mir mal auch zwischendrin, da nochmal drauf zu schauen, auch von einer anderen Ebene drauf zu schauen. Das kennen wir alle. Wenn ich weiß, warum ich was tue, dann fällt es mir meistens leichter, das auch zu tun. Wenn ich gar nicht weiß, was für eine Sinnhaftigkeit hat denn das eigentlich, und mir sagt jemand, ja, du wirst schon sehen oder das bringt dich später mal weiter, ja, das sind nicht unbedingt diese Motivationsfaktoren, die einen aufjubeln lassen, sagt, ja, geil, endlich wieder Reflexion. Zumindest habe ich es noch nie so erlebt. Deswegen das Wording und vielleicht auch so der Rahmen, was für ein Mehrwert kommt dabei raus, warum ist es wichtig? Vielleicht lohnt es sich auch hin und wieder zu sagen, das ist was ganz Normales, dass man immer wieder an bestimmten Punkten anhält, immer wieder kurz schaut, wo stehen wir eigentlich, immer wieder auch zurückblickt und analysiert, was ist uns gelungen, was ist uns nicht gelungen, warum ist uns was nicht gelungen, warum ist uns was gelungen, um dann am Ende gute Entscheidungen fürs nächste Mal zu treffen. Ich sage es mal, agile Frameworks funktionieren ja genauso. Jede Form des Lernens funktioniert ja genauso. Da müssen wir es gar nicht thematisieren. Es ist ja ganz selbstverständlich, du machst was, das funktioniert irgendwie nicht und dann überlegst du, mache ich es nochmal so, es funktioniert wieder nicht. Überlege ich, okay, was muss ich anders machen, damit es funktioniert, und dann tust du ja nichts anderes wie reflektieren. Also eigentlich ist es was ganz Intuitives, was ganz Automatisiertes. Und das müssen wir bei der einen oder anderen Person oder bei der einen oder anderen Gruppe einfach wieder hervorzaubern auch. So, dass das jetzt gar nichts...
Teilweise auch normalisieren, oder?
Ein Stück weit, ja. Also es ist einfach, das gehört dazu. Jeder, der richtig erfolgreich ist, beschäftigt sich mit sich selber. Oder holt sich jemand, mit dem er nichts anderes macht, wie reflektiert. Also, was ist ein Coaching? Wenn es ein bisschen zusammendämpfst oder eindampfst, am Ende geht es ja nichts anderes wie ein Reflexionsgespräch. Du reflektierst dich, dein Verhalten, deine Optionen und so weiter. Du hast eine Unterstützung, jemand, der dich anleitet, dir selber gute Fragen zu stellen, beziehungsweise dir selber gute Antworten zu geben.
Supervision ist ja auch nichts anderes.
Im Prinzip ja. Also auch das ist sicherlich genauso dieses, wie bette ich es ein, wie würde ich es am Ende so, wie benenne ich das und was habe ich für einen Mehrwert davon? Und wenn man das vielleicht so mit Erfolg verbindet und sagt, jeder erfolgreiche Sportler, jeder erfolgreiche, ich nehme immer gerne dieses Fußballbeispiel, weil das halt für viele einfach sehr gut vorstellbar ist, jeder erfolgreiche Sportler, jeder erfolgreiche Fußballspieler, jede erfolgreiche Mannschaft reflektiert nach dem Spiel das, was sie die letzten 90 Minuten gemacht haben. Und teilweise tun sie das auch vor dem Spiel, dass sie sich das anschauen, was das letzte Mal, das vorletzte Mal oder was die gegnerische Mannschaft bei der Begegnung von A und B denn gemacht hat an Spielzügen. Also eigentlich ist es ja nichts anderes und sie tun das aus einem einzigen Grund. Sie wollen besser sein. Sie wollen besser sein wie beim letzten Mal, sie wollen besser sein wie die andere Mannschaft und damit haben sie ein ganz klares Ziel vor Augen. Und dann sind sie auch bereit, genau das auch zu tun. Und ich glaube, das sind genau diese, wie soll man sagen, das sind genau diese Möglichkeiten, die wir halt nutzen müssen, dürfen, können, damit das neben nicht, oh, schon wieder Reflexion, sondern ja, ein bisschen überspitzt, oh geil, endlich können wir darüber reden. Endlich können wir da besser werden. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie kann man das dann gut worden? Weil du hattest jetzt öfter mal davon gesprochen, aber du hast kein richtiges, ganz konkretes Beispiel genommen von Wording. Du hast den Rahmen viel beschrieben, aber stell dir vor, ich bin eine Gruppe.
Ja, aber dann hängt, also das kann ich dir so gar nicht geben, weil am Ende ist es halt genau das, wenn ich jetzt packen wir mal so ein bisschen das Schubladendenken aus, so, wenn ich mit der Ballettgruppe arbeite, dann werde ich wahrscheinlich mit einem Wording, was auf Fußball abzielt, nicht wirklich erfolgreich sein. Also ich kann dir jetzt einen wunderbaren Satz sagen, der das genau beinhaltet, aber das wird bei der Zielgruppe, die gucken dich an und sagen, ja, aber ich habe mit Fußball nichts am Hut, kein Platz und Schimmer. So, und genau das ist es halt. Also das Setting entscheidet halt vor allem auch die Zielgruppe. Auf was springen die an? Was ist denen geläufig? Wo können die am schnellsten einfach so diese Wort-Bild-Verknüpfungen herstellen? Welche Metapher wirken da einfach sehr, sehr stark? Und dazu muss ich die Gruppe kennen. Und da sind wir sicherlich wieder bei einem ganz, ganz anderen spannenden Thema. wie schnell, wie gut schaffe ich es einfach, eine tragfähige Beziehung zu gestalten? Wie kriege ich gute Anfangsinformationen eben hin? Was beschäftigt die Gruppe außerhalb vom Schulkontext? Was sind Themen, über die man sich in der Pause unterhält? Was macht einen beliebt? Was macht einen unbeliebt? Das sind all diese Informationen, die ich am Anfang oder die ich auf jeden Fall brauche, um nachher auch gerade bei dem Thema genau das richtige Wording, genau den richtigen Rahmen zu finden. Und am Ende muss ich eine Verbindung davon haben. Also ich kann dir jetzt halt kein Beispiel nennen aus dem Dressurreiten. Oder noch viel besser, wer vom Turm springen, so diese ganzen Choreos oder sonstiges, wenn ich die dir jetzt einfach aufzählen würde, nur damit ich dir ein paar Namen sage, dann würdest du mich wahrscheinlich angucken und sagen, also du hast einfach keinen blassen Schimmer von dem, was du redest. Also dieses authentisch sein, ich kann dir nur von den Dingen auch berichten und dich da auch versuchen mitzunehmen, wenn es für dich und für mich am Ende, für dich passend und für mich authentisch ist oder ich da authentisch drin bin. Und das muss gelingen. Und das ist, glaube ich, genau das, was es am Ende auch stark macht.
Mhm. Wir hatten ja bei uns, ich erinnere mich ans Haus Lutzenberg, da hatten wir den Fahrzeugbau gemacht und dann hatten wir am Ende die Reflexionsmethode, ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat, aber das Auto letztendlich genommen. Und das fand ich auch ziemlich cool, wie man Methoden unter anderem auch als Reflexionsmethode nutzen kann, weil die SchülerInnen oder Personen, mit denen wir das durchgeführt haben, einfach ja genau das gerade letztendlich durchgemacht haben. Egal, ob es jetzt ein Kanu und ein Fluss und ein Paddel ist oder halt dieses Fahrzeug oder eine Kettenreaktion, wo man dann einfach sagen kann, hey, wo warst du der Motor? Welches Teil vom Auto warst du überhaupt, um das vielleicht noch ein bisschen offener zu gestalten oder sowas? Aber das fand ich auch ziemlich cool, irgendwie sowas nutzen zu können, ohne vielleicht auch diese Rieseninformationen gerade zu haben oder nur einen Teil davon, wo man merkt, hey, das passt vielleicht jetzt gerade auch.
Und trotzdem stimmst du es ja am Ende auf das Alter der Zielgruppe ab. Du wirst wahrscheinlich mit Kindergartenkinder oder Grundschulkinder so am Anfang ihrer Schulzeit wahrscheinlich weniger eine Autoreflexion machen, weil die halt mit diesen einzelnen Teilen, ja, darum geht's ja so ein bisschen bei dieser Reflexionsmethode, die können damit halt nichts anfangen. Bei denen besteht ein Auto halt aus zwei Räder und einem Gehäuse. Ja, wenn ich jetzt, also
ja.
Bisschen überspitze. Also da ist keine Vorstellung vielleicht da von gewissen wichtigen kleinen Details. So, ja, wie ich bin die Kupplung, die im richtigen Moment auch immer wieder dafür sorgt, dass wir Geschwindigkeit verändern können, dass wir einen neuen Schritt gehen können. Ja, das, also mag es sicherlich geben, aber ich glaube, die Durchschnittserfahrung sagt, das ist eher unwahrscheinlich. Also trotzdem passt es an. Ich glaube, das ist halt auch genau da davon oder dabei das Entscheidende. Du wirst es immer irgendwie abgleichen. Du wirst es immer irgendwie einschätzen. Ist das eine gute Methode, Fahrzeugteile zu nehmen bei einem Fahrzeugbau? Keine Ahnung, wenn du einen Floßbau hast und dann aber irgendwie das versuchst mit Schiffssachen zu machen und wir haben halt weder ein Segel noch ein Steuerrad und ein Anker hatten wir auch nicht dabei, dann wird's vielleicht auch wieder schwierig, auch wenn es mal von der Grundthematik, wir waren ja auf dem Wasser unterwegs, sich vielleicht anbieten würde. Also ja, man muss es am Ende immer wieder gut überprüfen und immer wieder auch schauen, wie passt's und wie kommt die Zielgruppe am Ende auch damit zurecht und kann wieder diese ganze kognitive, kommunikative Fähigkeit dann am Ende auch wirklich gut einbringen. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge inspirieren, vielleicht auch neue Impulse geben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Anregungen oder Gedanken habt, dann schreibt uns in die Kommentare und wir freuen uns über jede Unterstützung mit einem Follow oder einer Bewertung.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.